Heute hört man nur noch den Lärm der Baustelle. Dabei könnten diese Mauern so viel erzählen. Vom Trubel und Treiben, von schnellen Schritten, geschäftigen Gesprächen, raschelnden Einkaufstüten, klappernden Absätzen und vom Prunk- und Kaufrausch eines ganzen Jahrhunderts. Nun sieht man nur noch eingeschlagene hohe Glasfenster, riesige verlassene Hallen und einen einsamen alten Turm. Diese gespenstische steinerne Ruine ist alles, was vom Karstadt am Münchner Hauptbahnhof übrig geblieben ist. Wie zahllose andere Kaufhäuser musste diese geschichtsträchtige Institution schließen. Jener Kaufpalast war eine Ikone der Warenhausarchitektur, wie der Architekt Ludwig Wappner das damalige Hermann-Tietz-Haus nannte, als es hier 1905 seine Tore für die Kundschaft öffnete. Vor einem Jahr herrschten dort noch große Sorge und Aufruhr. Im Frühjahr 2023 stehen die letzten Verkäuferinnen zwischen leeren Kleiderbügeln und sind verzweifelt. Die letzten Käufer kommen im Räumungsverkauf vorbei.
In diesem Kaufhaus hat meine Mama früher gearbeitet. Und da sie das jetzt schließen, schauen wir halt noch mal vorbei. Schauen wir noch mal. Ich bräuchte noch einen Anzug und dann suche ich mir jetzt noch einen aus.
Ich bin seit 11 Jahren hier. Und wenn jeden Tag, richtig, jeden Tag komme ich hier und schaue diese Schilder, besonders diese, alles muss raus. Mir richtig tut sehr weh, mein Herz, und konnte ich nicht weiter hier arbeiten.
Wir kriegen nur 2 Monate Abfindung, das ist echt traurig.
Traurig, nur noch traurig. Es gibt bald gar nichts mehr bei uns in München. Aber es ist wahrscheinlich so gewollt, gibt viel den jungen Leuten Schuld, weil sie alle mit Internet einkaufen und die alten Leute bleiben auf der Strecke.
Einst war das Warenhaus noch Sehnsuchtsort, Schlaraffenland und Konsumimperium. Über die Macht des ersten Kaufgiganten Le Bon Marché in Paris schrieb damals bereits der französische Schriftsteller Émile Zola 1852 in seinem Roman Au Bonheur des Dames.
Das Geschäft erschien fast endlos, mit seinen Schaufenstern im Erdgeschoss und seinen Spiegelscheiben im Zwischenstock, hinter denen man geschäftiges Treiben beobachten konnte. Es war ein riesiger Jahrmarkt. Das Geschäft schien vor Überfülle bersten und seinen Überfluss auf die Straße ausschütten zu wollen.
Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sie überall auf der Welt. Prunkvolle Kathedralen des Konsums. Lafayette in Paris, Harrods in London, Bloomingdale's in New York, KDW in Berlin. Die neuen Warenhäuser vereinten unsere Gesellschaft erstmals im schillernden Kaufrausch als Tempel der Innenstädte.
Die frühen Warenhäuser sind ja sozusagen fast, sie sind so groß wie Kathedralen zu dieser Zeit. Also tatsächlich säkulare Räume, die eigentlich an Kirchenbauten erinnert haben, mit riesigen Lichthöfen, mit unglaublichen Inszenierungen ästhetischer Art und Weise, was man sich heute kaum mehr vorstellen kann.
Der Literaturwissenschaftler Uwe Lindemann untersucht in seinem Buch Das Warenhaus, Schauplatz der Moderne, das Phänomen und die Symbolkraft der Warenhäuser für unsere Gesellschaft. Vom glamourösen Aufstieg über die brutale Arisierung der Nazis, über die Trümmer des Krieges hinweg, durch die Blütezeit des Wirtschaftswunders und schließlich in den Klauen großer Konzerne. Das Warenhaus ist ein Haus mit Geschichte. Es zeigt den Übergang vom wachsenden Wohlstand zum Massenkonsum und wurde damit zum Spiegel unserer Leistungsgesellschaft, wie die Soziologin Simone Egger erklärt.
Das Warenhaus ist natürlich der zentrale Ort, an dem Waren auch präsentiert worden sind, auch wirklich inszeniert worden sind. Und erst im Warenhaus konnte ich jetzt als Konsumentin zum ersten Mal sehen, dass es vielleicht 5 verschiedene namhafte Hersteller von Pfannen und Töpfen gibt, die ich eigentlich nur dort ausprobieren und anschauen kann, die mich komplett animieren, in diese Warenwelt einzutauchen.
Ein Meer aus Waren, bunter Vielfalt, Möglichkeiten und Träumen. Es gibt im Kaufhaus nun feste Preise, es wird nicht mehr gehandelt, es herrscht kein Kaufzwang und Waren können sogar umgetauscht werden. Das Kaufhaus steht für technischen Fortschritt, Innovationskraft und Globalisierung. Kaufen wird zum Erlebnis für jedermann. Damit ist das Warenhaus ein Baustein der formaldemokratischen Gesellschaftsform. Zum ersten Mal werden hier Menschen und Klassen auf Rolltreppen, in Fahrstühlen und vor den Warentischen zusammengeführt. Im 19. Jahrhundert war die Rollenverteilung im Bürgertum ziemlich klar. Die Frauen kauften ein, die Männer brachten das Geld nach Hause, erklärt der Autor Uwe Lindemann. Damit wurden Warenhäuser zu Frauenräumen.
Das hat auch mit der Geschlechterideologie dieser Zeit zu tun. Frauen wurden als naturhafte Wesen angesehen, die immer auf der Schwelle zum Kontrollverlust standen. Diese Idee oder diese Ideologie, muss man ja fast sagen, wurde rückgekoppelt mit dem Warenhaus. Also im Warenhaus trafen sich sehr viele Frauen und das führte dann, zumindest in der Sicht der Männer, zu wilden Kaufexzessen, zu fast raubtierhaften Verhalten bei den Frauen. Und die Männer, die haben das wirklich als massiv bedrohlich empfunden und haben sich sozusagen in diesen Massen der Frauen wie so verlorene Schiffe auf so einem Meer gefühlt. Das kann man vielleicht so zugespitzt sagen, dass die Frau zu einer irrationalen Verschwenderin wird, zu einer verführten Unschuld, die durch die Waren verführt wird.
Der Konsum rüttelt an den gesellschaftlichen Strukturen. Und das Warenhaus gilt auch als Motor dafür, findet die Konsumforscherin Karin Zachmann.
Und man hat zu Beginn der Entwicklung des Kaufhauses das auch durchaus wahrgenommen und hatte Angst davor, hat also das als eine Dystopie ausgemalt, dass jetzt die Warenhäuser die Moral der Gesellschaft untergraben, dass die Frauen hier verführt werden und erobert werden und dass Frauen zum Ladendiebstahl angeregt werden in den Kaufhäusern.
Ein hysterischer Kontrollverlust der Damen und ausufernde Kleptomanie wurden allgemein befürchtet. Ängste wurden geschürt und gleichzeitig beflügelte der Konsum das Gefühl der Selbstermächtigung, der Freiheit, des Endorphinrausches und des Kaufglücks. Die Soziologin Simone Egger weiß um die gesellschaftliche Bedeutung des Warenhauses.
Das Warenhaus hat eigentlich ganz viele Funktionen, die so zwischen öffentlichem und privatem Raum liegen. Das heißt, es hat Aufenthaltsqualitäten, es hat Konsummöglichkeiten, man kann dort aber auch einfach sein. Und das Kaufhaus ist natürlich auch ein Ort, wo man gut mit Kindern hingehen kann in der Stadt. Bisher ist die Münchner Innenstadt nicht unbedingt eine Stadt der Frauen und Kinder, sondern ein Ort des Konsums und weniger der Aufenthaltsqualität.
In einem gut sortierten Warenhaus konnte man eigentlich alles bekommen, von der Windel bis zur Wunderkerze.
Und diese Funktion auch so eines Gemischtwarenladens, das darf man gar nicht unterschätzen. Als urbane Nahversorger, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Auch da wird einiges wegfallen, wenn das Kaufhaus nicht mehr da ist.
Die Mitarbeiter der letzten Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof bangen fortwährend um ihre Arbeit. Es ist nun schon das dritte Insolvenzverfahren innerhalb von 3 Jahren, auch wenn es jetzt neue Hoffnung durch einen amerikanischen Investor gibt. Es geht um die noch verbliebenen 92 Filialen mit ihren 12.800 Mitarbeitern. Schon nach der vergangenen Insolvenz mussten bundesweit 40 Filialen schließen. Nun sollen mindestens weitere 60 Häuser nach Angaben des Insolvenzverwalters verkauft werden. Es ist ein stetiges Hoffen, Bangen, Spekulieren und Jonglieren. Noch weiß keiner genau, wie es weitergehen soll, und täglich gibt es neue Gerüchte. In Rosenheim gab es vorerst ein Aufatmen. Hier sollte die Filiale eigentlich schließen und darf nun doch zunächst erhalten bleiben. Dennoch haben die Mitarbeiter hier Mundverbot. In den Verkaufsräumen herrscht eine angespannte Leere. Nur wenige Käufer sind auf den Rolltreppen zu sehen. Die Verkäufer sind an diesem Vormittag in der Überzahl und falten, sortieren und positionieren still ihre Waren. Auf den verschiedenen Etagen sieht man noch einzelne Bummelnde, die bereit sind, sich zur Lage des Hauses zu äußern.
Ich komme aus Rosenheim und gehe sehr oft hierher und versuche alles, was irgendwie geht, zu kaufen in Rosenheim und oft auch im Karstadt. Ich bin sehr happy, dass der bleibt und ja, dass man so ein Geschäft für alle hat.
Warum kaufen Sie in einem Kaufhaus ein?
Weil das einzige Kaufhaus in Rosenheim ist, das wir noch haben. Ja, und deswegen komme ich auch her, einfach damit uns das erhalten bleibt. Es gibt ja auch alte Menschen, die nicht nur online einkaufen können. Ja. Und da finde ich sowas wichtig und gut.
Ich glaube noch nicht, dass sie bleiben dürfen, weil immer mehr Investoren sich jetzt zurückziehen. Jetzt sind ja noch 3 anscheinend übrig. Und vor allem müssen die Probleme auch alle hausgemacht. Ich war im Januar hier, wollte mir eine Jeans kaufen. Gab es in meiner Größe keine Jeans, obwohl ich jetzt, sage ich mal, eine ganz normale Größe habe. Man sagt die Kollegen, ich soll in 4 Wochen wiederkommen. Und das lässt, sagt man halt einmal, sagt man vielleicht zweimal und irgendwann ist dann vorbei. Und ich finde einfach, die Stadt müsste sich ein bisschen mehr entwickeln, aber die bleibt halt stehen. Ich kenne Rosenheim seit 25 Jahren, aber so schlecht, wie es momentan auch ist, so ich weiß auch nicht. Früher ist mal reingefahren, hat man wieder gebummelt, aber es lässt alles nach.
Was glauben Sie denn, wird in Zukunft mit unseren Innenstädten passieren?
Die veröden, ganz einfach. Da ist dann keine Attraktivität, das ist alles nur auf der grünen Wiese, die großen Center. Ja, und die Innenstädte, die sind dann nicht mehr belebt, unattraktiv. Ist ja selten, dass man noch einen Karstadt-Ableger findet, Galeria Kaufhof.
Gerade so Rosenheim als Stadt sollte unbedingt ein Kaufhaus bleiben. Ist ja auch schade, dass selbst in München schon in Erwägung gezogen wird, dass Kaufhäuser erschließen müssen. Ne?
In Zeiten der Kaufhauskrise stellt sich die Frage, ob Warenhäuser überhaupt noch eine Zukunft haben. Der Wirtschaftsreferent der Stadt München, Clemens Baumgärtner, blickt gelassen auf die derzeitige Situation.
Ich würde jetzt bei der Begrifflichkeit Krise der Warenhäuser, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch schon mal einhaken wollen. Also, dass es ein Auf und Nieder in der Konjunktur gibt, das war schon immer so. Ich glaube, dass das Thema Krise der Warenhäuser völlig überbewertet wird deswegen, weil wir einen Auf- und Niedergang in der im wirtschaftlichen Gang immer wieder haben, aber so, dass es die Warenhäuser den Todesstoß bekommen hätten, das sehe ich überhaupt nicht.
Über kaum ein Thema streiten sich die Handelsexperten derzeit so sehr wie über die Krise der Kaufhäuser. Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, betont den Ernst der Lage.
Also die Standorte, wo Galeria Kaufhof in Bayern noch vertreten ist, die stehen natürlich unter Druck und es sind dunkle Wolken, die einfach dort aufgezogen sind. Für die Einzelhändler, für die dort Beschäftigten, für die Innenstädte, für die Kommunen, die Verwaltung, alle fragen sich, wie geht es jetzt weiter? Insofern sind bei allen Beteiligten ganz, ganz, ganz tiefe Sorgenfalten zu sehen und jeder hofft natürlich darauf, dass sich vielleicht das Blatt doch noch zum Guten wendet.
Auch der Handelsexperte Johannes Behrensen sorgt sich um die Kaufhäuser, bleibt jedoch hoffnungsvoll.
Warenhäuser an sich haben eine Zukunft. Es gibt viele mittelständische Warenhäuser, die sehr erfolgreich sind. Für die 92 Galeriehäuser sehe ich tatsächlich keine langfristige Zukunft. Und wir werden in den nächsten Jahren tolle neue Impulse für die Innenstädte erleben, nur eben nicht mehr Handel über 4, 5 oder 6 Stockwerke.
Ein alter Mann sitzt einsam mit seiner Gitarre zwischen den Fahrrädern vor dem Kaufhof am Rotkreuzplatz in München. Ob auch dieses Kaufhaus sterben wird, steht noch in den Sternen. Um seine Rettung wird immer noch hart gerungen. Gerade kommt eine junge Frau mit Einkaufstüten durch die Glastür des großen Backsteingebäudes.
Ja, ich war gerade einkaufen, habe mir das Armband gekauft.
Also Sie kaufen gerne in diesem Kaufhof ein?
Ja, sehr gerne. Ja, genau. Tut mir auch sehr leid, wie die finanzielle Lage davon ist momentan, ja.
Und was begeistert Sie an dem Einkauf in einem Kaufhaus?
Dass man in Ruhe schauen kann, was anfassen kann.
Und was glauben Sie, würde passieren, wenn dieser Ort verschwindet?
Also ich wäre schon mal sehr traurig. Ja, also ich glaube, das wäre schon ein Verlust, ein herber Verlust, wenn Galeria schließen würde. Das Galeria ist schon auch ein Anziehungspunkt, also bringt Leben hier rein.
Die Tür öffnet sich erneut und eine alte Dame in einem gepunkteten Regencape kommt aus dem Kaufhaus.
Also ich habe gefragt, aber die Mitarbeiter sagen auch nichts. Sie sagen nur, wir hoffen, dass es weitergeht. Und ich denke auch, es wäre hier für Neuhausen schon gut, wenn das so bleiben würde. Ne? Ja, also viele würden das sehr vermissen.
Am Platz vor dem Kaufhof am Münchner Rotkreuzplatz haben sich einige Menschen auf dem Markt zwischen Blumen, Käse, Honig, Hähnchen und Fischen eingefunden. Und das, obwohl es in Strömen regnet.
Und was würde mit diesem Ort passieren, glauben Sie, wenn das Kaufhaus verschwinden würde?
Ja, für die Menschen wäre das schon eine negative Wende, so, weil die Menschen sind sehr darauf angewiesen, was der Kaufhof zu bieten hat. Schon seit einem Jahr sagt man, dass der abgeschafft wird. Und deswegen sind die schon sehr traurig. Man weiß noch nicht, was genau dahin kommt. Man spekuliert zwischen einem Großrestaurant oder irgendwer kauft es wieder auf. Aber man weiß noch nicht so ganz. Aber die Menschen sind schon sehr traurig, besonders die älteren Kundschaft.
Ich stehe jetzt hier am Biostand und spreche mit Frau Schachebauer.
Und was würde passieren, wenn das Kaufhaus hier verschwindet? Was glauben Sie?
Ich finde es nicht gut, also schon für die ganzen Mitarbeiter, für alles eigentlich.
Also glauben Sie, dass diese Kaufhäuser doch wichtig sind für die Innenstädte?
Ich denke ja.
Nebenan schneidet ein junger Blumenhändler ein paar Tulpen. Was würde passieren, wenn das Kaufhaus schließen müsste?
Ja, gute Frage. Also wir rechnen schon damit, dass allgemein weniger los sein wird hier, weil viele das halt auch verbinden, im Kaufhaus einkaufen und dann auch über den Markt laufen. Die Frage ist halt auch, was kommt danach dann rein? Also, ja, abwarten.
Einen Stand weiter im Regen hat der Apfelverkäufer auch eine Vermutung.
Was da passiert, kann man schlecht sagen. Noch ist es ja nicht zu. Aber ich habe gehört, es soll weitergehen. Eine vietnamesische Firma soll das angeblich übernehmen.
Ja, ich mache das hier jetzt seit 25 Jahren und wir werden das spüren. Aber gut, ich bin in dem Alter, wo das nicht mehr ganz so schlimm ist. Wenn es dann halt gar nicht mehr geht, dann höre ich halt auf. Das Kaufhaus, wenn das wegkommt, das schadet uns allen. Wirklich, also ohne Debatte.
Ich brauche selber keine Kaufhäuser, aber man kann natürlich alles dort finden und für viele ist es was sehr Gutes. Und ich finde es halt schade, dass überhaupt so viele Läden schließen, dass so eine Stadt sich so verändert. Zum Glück bin ich alt. Man muss das nicht mehr miterleben, dass die Städte ohne Läden dastehen, sondern nur noch Büros und Wohnhäuser und Gaststätten. Die Leute kaufen alles nur noch im Internet.
Der Kaufrausch von heute findet fast nur noch im Internet statt. Wir kaufen jetzt eben anders. Unser Warenkorb ist unsichtbar und gezahlt wird nur noch per Klick. Das beobachtet auch die Konsumforscherin Karin Sachmann.
Ja, ich denke, dass Amazon in der Tat ein virtuelles Kaufhaus ist und das Warenhaus abgelöst hat. Unser Konsumverhalten hat sich nicht grundlegend verändert, sondern nur verlagert. Ich bezweifle stark, dass das nachhaltiger ist, weil wir dadurch viel die ganze Verpackung, die das braucht, die ganzen Dienstleister, die das bewerkstelligen müssen, dass wir dann die Dinge nach Hause geliefert bekommen. Das ist ja in keiner Weise nachhaltiger als das Einkaufen im Kaufhaus. Und in Anbetracht unserer gegenwärtigen Probleme bedarf es hier also wirklich eines grundlegenden Systemwechsels. Und zu fragen wäre, was mit dem Onlinehandel passiert im Moment, hat der eigentlich das Kaufhaus abgelöst.
Dieser Umzug ins Virtuelle hat schleichend unser Konsumverhalten und damit auch unsere Gesellschaft verändert.
Ich würde denken, dass das die Geschwindigkeit des Konsumierens erhöht hat. Wir haben Dinge nicht mehr haptisch vor uns, sondern wir sehen sie auf dem Bildschirm. Und das Rückgaberecht spielt jetzt eine viel größere Rolle. Wenn es uns nicht gefällt, dann schicken wir das zurück. Also insofern beschleunigt der Onlinehandel oder ja, vervielfältigt unseren Konsum. Ich denke, die Verführungskraft hat hier zugenommen. Die Schwelle, etwas zu kaufen, ist niedriger geworden.
Man wird nicht mehr beraten, sondern man berät sich selbst. Es gibt Rankings, Sternchen und Kundenbewertungen im Überfluss. Hier kann jeder seine Meinung sagen. Auch Bots. Es ist eine neue Einkaufswelt, von Algorithmen bestimmt. Eine digitale Konsumgalaxie hat sich neben Tausenden von leergefegten Warenhausquadratmetern breit gemacht, während in den Städten noch um die letzten Kaufhäuser, die letzten glitzernden Dinosaurier des Kaufrausches gerungen wird, wie der Handelsexperte Bernd Ohlmann weiß.
Also ich hoffe natürlich, dass ein Investor kommt, der dann die verbleibenden Standorte wirklich sicher in die Zukunft trägt. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, glaubt man vielen Handelsexperten, dann wird es sicherlich so sein, dass sich einer die Rosinen raussuchen wird. Und dann fragen sich natürlich alle, besonders die Kommunen von den betroffenen Standorten, hoffentlich überlebt mein Warenhaus vor Ort. Und da werden natürlich die Karten dann neu gemischt.
Eine jener Rosinen ist das altehrwürdige Kaufhaus Oberpollinger am Stachus in München. Vor einem Jahr machten sich die Verkäuferinnen hier noch keine Sorgen und durften noch frei sprechen.
Ich arbeite beim Oberpollinger und ja, Einzelhandel oder auch im Verkauf zu arbeiten mit Menschen und jeden Tag neue Ware, neue Leute, das macht viel Spaß. Ich bin spezialisiert auf Schuhe in erster Linie, ja, aber auch Bekleidung macht trotzdem auch Spaß und auch das Rundum-Outfit, das zu machen halt eben, das macht Spaß.
Damals stand die junge Verkäuferin noch stolz zwischen aufgereihten bunten Schuhen und antwortete auf die Frage nach ihren Sorgen bezüglich des Kaufhaussterbens lächelnd und gelassen.
Da bin ich ganz entspannt.
Fachverkäuferinnen wie sie sind vom Aussterben bedroht. Doch auch ihre Kollegin im Erdgeschoss blickte damals der Kaufhauskrise noch zuversichtlich entgegen.
Ich denke, dass so ein Luxuskaufhaus wie das Oberpollinger, dass es darum sehr gut steht, weil wir natürlich auch viele Kunden aus dem Ausland haben, die speziell dann auch wirklich im Oberpollinger einkaufen gehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass halt eben andere Ketten, dass die tatsächlich zu kämpfen haben. Ja.
Hier wähnte man sich vor einem Jahr noch in Sicherheit. Heute steht auch der Oberpollinger auf der roten Liste. Und die Verkäufer verweigern jegliche Aussage. Nun wirbt der Oberpollinger mit allen Mitteln um seine Premiumkäufer und setzt sich dafür ein, auch in Krisenzeiten die Attraktivität des Hauses zu erhalten. Gerade sind zwei Käuferinnen auf dem Weg zum After-Work-Painting im dritten Stock. Erst vor kurzem waren sie beim Wine-Tasting im Warenriesen und sind begeistert vom Kauferlebnis im Oberpollinger.
Also mir gefällt es im Oberpollinger.
Ich finde es ein tolles Einkaufserlebnis hier. Das hat man woanders nicht. Es ist ein tolles Angebot, alle Preisklassen. Es macht einfach Spaß, hier durchzubummeln. Ob man jetzt einen Einkaufswunsch hat oder nicht, es ist einfach schön.
Und was sagen Sie dazu, dass immer mehr Kaufhäuser verschwinden müssen?
Ja, das ist eine ganz traurige Entwicklung. Es wird halt dann irgendwie relativ tot werden. Man kommt gar nicht mehr gerne. Es wird so eine Rückwärtsspirale werden. Das finde ich ganz schade.
Einen Steinwurf vom Oberpollinger entfernt, im ehemaligen Kaufhof am Stachus, sollte letzten Herbst ein Zwischennutzungsprojekt, die leergefegte 20.000 Quadratmeter Fläche des ehemaligen Kaufgiganten, bespielen. Eine Art überdachter Spielplatz mit Gastronomie, Kultur und Ausstellungsflächen für Jung und Alt. Der Leiter des Projekts, Michi Kern, versprach sich mit der Zwischennutzung Lovecraft eine neue Welt in der Innenstadt.
In diesem Lovecraft steckt also ein bisschen das Craft, das Handgemachte. Und wir haben jetzt dort auf den Kaufhofflächen viel Kunst, viele Ausstellungen, Märkte, aber eben auch viele Bewegungsmöglichkeiten. Also ganze Stockwerke, auf denen man dann hoffentlich Fußball spielen kann und Tischtennis und Skaten und Rollschuhfahren und solche Dinge. Wir versuchen hier viele Dinge auszuprobieren und dann schauen wir mal.
Doch aus dem bunten Leuchtturmprojekt wurde leider nichts.
Das Lovecraft ist leider gescheitert. Aus unserer Sicht an der Haustechnik, vor allem an der Heizung, Lüftung und dem Rauchabzug, der Sprinkleranlage und solchen Dingen, also wirklich sozusagen die Basics der Haustechnik. Genau, und die haben wir am Ende tatsächlich nicht in den Griff bekommen, beziehungsweise sind uns die Kosten so davon gelaufen, dass wir es uns auch am Ende nicht mehr leisten konnten. Und da mussten wir leider irgendwann abbrechen.
Die einsamen Kaufhausquadratmeter brauchen kreative Nachnutzungskonzepte. Seit den Schließungswellen 2019 und 2020 stehen immer noch über die Hälfte der damals geschlossenen Häuser leer. Die Chance liege, laut Experten, in einer Art Mischnutzung aus Gastronomie, Einzelhandel und anderen Angeboten. Hierfür müssen jedoch Kommunen, Verwaltung, Politik, Bürger, Einzelhändler und Immobilienbesitzer an einem Tisch zusammenfinden. Im Schnitt dauere es allerdings an die 5 Jahre, bis eine wirtschaftlich tragfähige Nachnutzung gefunden sei. Die Soziologin Simone Egger sieht die Frage der Nutzung der leeren Räume kritisch.
Ein ganz großes Problem der Stadt München ist ja tatsächlich, dass die allermeisten Gebäude und Grundstücke gar nicht in der Hand der Stadt sind. Das heißt, die Stadt kann politisch gar nicht unbedingt eingreifen und sagen, so, ich öffne jetzt diesen Raum für Jugendliche und hier mache ich speziell was für Senioren. Und hier in der Mitte der Stadt, dann nehme ich jetzt die ehemaligen Kaufhäuser und mache hier einfach 30 Kitas rein mit einem angeschlossenen Seniorenheim, sodass sich einfach Menschen aller Generationen begegnen. Dazu ist niemand in der Lage, der nicht über das entsprechende ökonomische Kapital verfügt.
Außerdem, sagt Simone Egger, seien diese Zwischennutzungen aus der Kreativwirtschaft und Kultur vor allem für ein bestimmtes Milieu vorgesehen.
Das sind auch die Milieus, die man gerne in der Innenstadt haben möchte. Das sind auch die Milieus, die natürlich auch konsumkräftig sind. Und alle anderen sind im Grunde davon ausgeschlossen, weil sonst könnte ich in der Zwischennutzung zum Beispiel auch ins Hasenbergl gehen oder nach Neuperlach oder nach Mosach und sagen, hey, jetzt mache ich hier was für die Gesellschaft.
Mit dem Verschwinden der Warenhäuser bleibt viel zu wenig Raum für Soziales, kritisiert die Soziologin.
Gesamtgesellschaftlich ist das ein Riesenproblem, weil das letzten Endes zu einer weiteren Vereinsamung und Anonymisierung führen wird. dieses soziale Moment des Warenhauses, dass ich dort sein kann und auch mich aufhalten kann, wenn ich alleine in der Stadt lebe. Dieses soziale Moment wird sich weiter verschärfen. Auch wird es weiterhin dazu führen, dass Menschen eigentlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, die eben nicht Teil dieser digitalen Welt sein können oder sein wollen.
Simone Egger prophezeit, dass diese Flächen lediglich ein hipper Spielplatz im Tech-München der Zukunft sein werden. Und das, obwohl der Schrei nach sozialen Räumen in den Städten immer lauter wird. Welche soziale Funktion wirklich hinter einer Zwischennutzungsprämisse steckt, sei die Frage.
Wir müssen uns gesamtgesellschaftlich, politisch, wissenschaftlich, ökonomisch überlegen, was mit den Innenstädten in Zukunft passieren wird. Wünschenswert wäre, dass so ein Warenhaus tatsächlich im Besitz der öffentlichen Hand kommen könnte und dass man sich wirklich nochmal klar macht, hey, was waren die Funktionen, was waren die Angebote, die eigentlich dieses Warenhaus so ausgezeichnet haben? Und können wir nicht daraus in einer anderen Form etwas stricken, etwas entstehen lassen, das dann der Gesellschaft zugutekommt, dass der Gesellschaft vielleicht auch mal diesen Freiraum und dieses niedrigschwellige Angebot bietet, das sie ansonsten so vergeblich sucht in einer Stadt wie München?
Die Konsumforscherin Karin Zachmann stimmt dem zu und plädiert für ein Umdenken.
Na, ich denke schon, dass sich viele Menschen mehr Gedanken darüber machen, ob unser Konsumverhalten der gegenwärtigen Situation mit Klimakrise und Umweltproblemen weltweit und den vielen Herausforderungen der Gegenwart, ob das noch angemessen ist. Auf der anderen Seite ist eine Umstellung natürlich schwierig, weil die Gesellschaft funktioniert nach dem Prinzip Massenproduktion. Und hier müssen sich in der Tat Dinge grundlegend ändern. Da sind wir erst am Anfang. Es gibt Ansätze dazu, aber hier bedarf es eines grundsätzlichen Systemwechsels.
Wünschenswert wäre es, die gewonnenen Flächen als Chance zu sehen.
Ja, wir könnten diese Orte neu gestalten als soziale Begegnungsstätten, als Arenen der öffentlichen Auseinandersetzung um die Frage, wie wollen wir leben? Und ich denke, das wäre eigentlich so eine Vision, wie wir aus diesem Niedergang der Kaufhäuser etwas Produktives machen können, indem wir sie nutzen, um den notwendigen Systemwechsel hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft tatsächlich einzuleiten.
Die Krise der Kaufhäuser kann eine Gelegenheit für unsere Gesellschaft sein, Räume zu schaffen, die dringend gebraucht werden. Dies erfordert für uns alle jedoch ein radikales Umdenken. Denn es liegt bei uns, sich zu fragen, wie wir konsumieren und wie wir in Zukunft zusammen leben wollen.